Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht beim Evangelisten Matthäus im 21. Kapitel. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge, hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Amen. Liebe Gemeinde, wer in den Dom kommt, darf sich freuen. Es erwarten ihn schöne Klänge, wunderbare Harmonien, eine Orgel, die uns erhebt und Chöre, die das Ohr und das Herz erfreuen. Am Sonntag Kantate singet, darf man sich daran erinnern, was für ein Geschenk unsere Lieder sind, die uns die vorangehenden Generationen mitgegeben haben. Sie laden uns ein, unsere Seele einzusingen in das Vertrauen auf Gott, in das Lob des Schöpfers, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Natur ihr schönstes Kleid anlegt und auch ihr Loblied singt. Im Zwitschern der Vögel, im Zirpen und Brummen und Summen, das bald überall in der Luft liegen wird. Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön. Allerdings hören wir heute auch schrille Töne. In Luthers Übersetzung des Predigtextes heißt es, die Kinder schrien, Hosianna, du Sohn Davids. Aber das ist eher beschönigend ausgedrückt. Das Wort Krazontas, das hier steht im Altgriechischen, heißt kreischen, grölen, brüllen. In der Schilderung des Matthäus kreischen die Kinder im Tempel in eine schon ohnehin aufgeheizte Atmosphäre hinein, in eine Unruhe und Anspannung, die sich seit der Ankunft Jesu in Jerusalem immer stärker aufgebaut hatte. Der Evangelist berichtet kurz vorher von dem für die Herrschenden ziemlich provozierenden Einzug Jesu in Jerusalem, bei dem die Menge wie einem Messias zujubelt. Er erzählt, wie der erste Weg Jesu direkt zum Tempel führt, wo er gleich Unruhe stiftet. Er schmeißt und wirft die Tische der Händler um und ruft aus, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Es ist ein Kampf um das, was in der Herzkammer des Glaubens gelten soll und was nicht. Was eigentlich der Sinn dieses Tempels, des Gottesdienstes, des Glaubens insgesamt ist. Und es ist ein zorniger Jesus, der uns hier vor Augen tritt. Kein sanfter Engel, der alles weglächelt, sondern einer, der dem Konflikt nicht ausweicht. Bis heute denken wir, die Kirche sollte ein Hort der Harmonie sein. Aber wenn wir es mit Jesus zu tun bekommen, geht es um einen Kampf. Um einen Kampf, um das, was gelten soll, hier und in uns. Und wir werden in unseren Haltungen, Gewohnheiten und Bewertungen immer wieder befragt und auch angefochten. Der Zorn Jesu aber ist nicht ziellos, sondern er will Raum schaffen für das, was eigentlich wirklich wichtig ist, woran sich der Wille und die Gegenwart Gottes besonders vergegenwärtigen. Und in einem scheinbar beiläufig notierten Satz des Evangelisten scheint dieses Eigentliche auf. Es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Der Evangelist Matthäus legt nahe, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten als Vertreter des religiösen Establishment schon bei diesen Heilungen ein Unwohlsein verspürt haben müssen. Sie dürften daran interessiert gewesen sein, dass die religiösen Verrichtungen reibungslos und ordnungsgemäß ablaufen. Zu den Feiertagen wird der Jerusalemer Tempel voller Menschen gewesen sein, die ihr Opfer darbringen wollten. Ein Massenauflauf, bei dem es sicher nicht allzu zart zuging, bei dem die sogenannten Blinden und Lahmen, die oft zum Betteln gezwungen waren, eher als unangenehme Begleiterscheinungen angesehen wurden. Bei dem Zorn, den diese Gruppe an Jesus erlebt haben müssen, ist es erstaunlich, dass genau sie als Erste zu ihm kommen. Die Blinden und Lahmen kommen zu ihm, weil sie die einzigen sind, die sich eingestehen, dass sie wirklich jemanden brauchen, der ihnen nahe kommt, der sie berührt und aufrichtet, sie aus ihrem gesellschaftlichen Abseits herausholt. Und sie spürten ihm ab, dass es diesem Jesus nicht um religiösen Betrieb ging, sondern um Menschen. Und so treten sie aus ihrem verschämten Abstand heraus und öffnen sich für seine Berührung. Und das ist das eigentliche Ereignis, der eigentliche Gottesdienst, der hier geschieht. Gott dient dem Menschen. Das ist der Sinn des Gottesdienstes. Das soll es sein bis heute. Nicht wir kommen her und erfüllen unsere religiösen Verrichtungen. Menschen kommen und Gott will sie berühren mit der ganzen Sehnsucht seiner Liebe. Ja, und die Kinder? Die Kinder sind die einzigen, die das wirklich merken. Und die das anerkennen und die es dann in den Tempel kreischen. Die hohen Priester können es im Raster ihrer Religionsklugheit und ihrer festgelegten Glaubensverständigkeit eben nicht erkennen. Wie so oft in der Verkündigung Jesu haben die Kinder einen Vorsprung in der eigentlichen und wesentlichen Gotteserkenntnis. Und als sich die kritischen Stimmen zu Wort melden, entgegnet Jesus ihnen: Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet? Liebe Gemeinde, wie sind Sie heute Morgen hier in den Dom gekommen? Fröhlich oder eher beschwert, vielleicht übel gelaunt? Mit Selbstbewusstsein oder ängstlich? Und haben Sie sich selbst mitgebracht oder sich zu Hause gelassen? Sind Sie wirklich schon da? Und wie sind Sie da? Und mit welcher Haltung haben Sie das bisher Geschehene verfolgt? Und wenn wir uns die Szene damals im Tempel wie auf einer Bühne vor Augen stellen und uns einen Augenblick vorstellen, wo wir da gewesen wären, an wessen Seite wir getreten werden. Wo stehen wir da jetzt? Hand aufs Herz. Auf welcher Seite stehen wir? Ich muss gegen meinen Willen zugeben, dass ich die Reaktion der hohen Priester und Schriftgelehrten sehr gut verstehen kann und dass ich mich zuerst an ihrer Seite wiederfinde. Sie werden denken, na gut, bei einem Domprediger kein Wunder. Und das liegt nicht nur an den kreischenden Kindern, die jede Predigt aushebeln könnten. Nein, die Haltung der kritischen und distanzierten Bewertung ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und mit mir wohl sehr vielen anderen auch. Draußen im Leben, im Alltag, wäre man ohne diese kritische Distanz ja verloren. Und auch in einer Zeit, in der überall der Wahnsinn zu herrschen scheint, Unvernunft, falsche Spontanität, in der sich auch der religiöse Fundamentalismus und Fanatismus ausbreitet, ist doch der kritische und ordnende Verstand notwendiger denn je. Und kindliche Naivität in Glaubensfragen kann man doch nicht wirklich wollen. Gerade in diesem Reformationsjahr wird immer wieder zu Recht hervorgehoben, dass es zur evangelischen Identität jedenfalls auch gehört, Glauben und Verstand zusammenzubringen, ein historisches Bewusstsein zu besitzen, das die Geschichten der Bibel und der Christenheit durchaus auch kritisch bewerten kann. Die Vernunft lebt aus der Fähigkeit zur Distanz. Aber jeder, der sie sich bewusst zu eigen macht, weiß auch von der Gefahr. Weiß von der Gefahr, dass diese Distanz und Kritik so mächtig werden kann, dass sie uns aus jeder Unmittelbarkeit entfremdet und uns von den elementaren Quellen abschneidet. Es gibt grandiose Theologie, die ohne jede gelebte Zuwendung zu Gott auskommt. Und dabei verfehlt sie so vieles. Es gibt so vieles, was aus der Distanz heraus überhaupt nicht sichtbar wird. Vertrauen, Hoffnung, Schönheit, Spontanität und Liebe, für all das hat die kritische Vernunft eben kein Sensorium. Frère Roger, der Prior von Thésée, schrieb einmal: Wenn das Gebet der Christen ganz und gar Sache des Verstandes würde, wenn es so sehr säkularisiert würde, dass es keinen Sinn für das Mysterium, für die Poesie mehr kennen würde, sodass für das Beten des Leibes, für Intuition, für Gemüt kein Platz vorhanden wäre, ja dann wäre der christliche Glaube wirklich nur noch reine Moral und Lehre. Die Vernunft singt nicht. Sie hat kein Organ für Kunst und Musik und für Beziehungen. Wie vernünftig ist es denn auch, jemanden zu lieben? Sehr oft ist es sehr unvernünftig. Wie vernünftig ist es, zu singen, zu loben und zu preisen? Liebe Gemeinde, jedes Lied, das wir hier im Gottesdienst singen, ist eine Einladung, die Distanz aufzugeben, sich einzulassen auf das Geheimnis der Anbetung, die Seele freizugeben, ihr Erlauben, frei zu sein auch einmal wie ein Kind, sehnsüchtig, anlehnungsbedürftig, schwer beladen, manchmal unruhig und doch auch begeisterungsfähig und unmittelbar auf der Suche nach wirklichem Leben, nach Erfüllung. Und gerade so sensibel für das Zarte und für die heilsamen Zwischentöne zu sein, die Gott einspielt in manchmal Ernüchterndes und allzu Vernünftiges und Monotones Leben, die Litanei, die manchmal unseren Alltag bestimmt. Und manchmal muss man regelrecht ansingen gegen all die kritischen Stimmen, die uns die Kehle zuschnüren in unseren Bewertungssystemen und Verurteilungen, mit denen wir uns gegenseitig belasten. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So ruft Jesus schon viele Kapitel vorher aus, wir haben es in der Evangeliumslesung gehört. Nur die Blinden und die sogenannten Lahmen folgten damals im Tempel der Einladung Jesu, unter dem Jubelgeschrei der Kinder. Die anderen aber verpassen es. Und die Chance, es zu verpassen, auch in einem Gottesdienst, ist so ungeheuer groß. Damals gingen sie daran vorbei, weil ihre Haltung sie davon abhielt. Und dazu gehört auch die Scheu, sich einzugestehen, wo man selbst der Heilung und der Hilfe bedarf. Keiner stellt sich gern in die Reihe der Hilfbedürftigen. Wir haben vielleicht Mitleid, aber wir leugnen, dass sie etwas mit uns zu tun haben und wollen dann auch möglichst wenig mit ihnen zu tun haben. Denn wir begegnen in ihnen unseren Schatten und der Frage, wo bin ich? Bewegungsunfähig, blind und abhängig und so ohnmächtig und gefesselt, dass es mir Angst macht, daran zu denken. Die Tendenz in unserer Gesellschaft, sich präsentabel zu zeigen, seine helle, erfolgreiche und starke Seite hervorzukehren, ist so überwältigend und sie prägt uns bis in die letzten Fasern unseres Wesens hinein. Und es ist schwer, dagegen anzugehen. Alles wird getan, um nicht als hilfebedürftig zu erscheinen, vor sich selbst und den anderen. Und auch in christlichen Gemeinden gibt es durchaus diese Dynamik. Das kann umschlagen in eine Atmosphäre, in der jeder Fehler kritisch kommentiert wird, in der man unduldsam wird mit dem, was sich nicht einfügt und was den Ablauf stört. Und die Bereitschaft sinkt, sich so zu zeigen, wie man ist. Jesus drehte sich damals um und verließ den Tempel. Es ist so schwer, diese Haltung einmal loszulassen. Aber genau darin besteht die Einladung Jesu. Wir kommen in Kontakt mit der heilsamen Mitte Gottes, mit dem Allerheiligsten, das wir mit dem Namen Jesus Christus bezeichnen, an der Seite der Blinden und Lahmen, zu denen jeder von uns in irgendeiner Weise gehört, weil jeder von uns seine eigene Blindheit hier in dieses Gotteshaus mit hineinbringt, seine eigenen Wunden, seine Schwäche und Verletzlichkeit. Und er soll es mitbringen. Er kann nicht Gottesdienst feiern, wenn er es nicht mitbringt. Wer nicht weiß, welche Stelle Jesus für uns berühren soll, wird von seiner heilsamen Gegenwart wenig erfahren können. Wer es aber wagt, diese wunden Stellen hinzuhalten, der wird immer wieder die Erfahrung machen, beschenkt zu werden. Wer zum Abendmahl geht, wer sich Christi Leib in die Hand legen lässt, der bringt die Demut auf, sich in die lange Reihe derer zu stellen, die es sich eingestehen. Die sich eingestehen, dass sie auf seine Hilfe angewiesen sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Worte Jesu stehen auch über dem Hauptportal des Berliner Doms. Dazu das Bild Jesu, der seine Hände ausstreckt zu den Menschen, darunter Blinde, Traurige und Gebeugte. Vielleicht werfen sie nach dem Gottesdienst einen Blick darauf. Seitdem Jesus damals den Tempel betrat, ist der Sinn des Tempels und damit jedes Gotteshauses so definiert. Und vielleicht ist jeder Gottesdienst und ist der Glaube insgesamt überhaupt so etwas wie ein Weg, der uns immer mehr vom Rand zu diesem heilsamen Zentrum des Tempels führt. Am Anfang ist da die Distanz und der kritische Blick, der alles nur bewertet. Und vielleicht folgt dann irgendwann der Mut, die Distanz aufzugeben und das Lob- und Liebesbedürfnis der Seele zuzulassen. An der Seite der Kinder, die ihren Lobgesang in den Tempel hineinschreien, und an der Seite unseres eigenen inneren Kindes lernen wir mit einzustimmen. Und vielleicht wächst dann auch die Sehnsucht, sich wie die Blinden und Lahmen Jesus zu nähern. Wir werden immer damit leben müssen, dass es diese kritischen Blicke um uns und in uns geben wird, die hier durch die hohen Priester und Schriftgelehrten repräsentiert sind. Gläubige Menschen sind ohnehin in unseren Zeiten unendlich vielen kritischen Blicken ausgesetzt, die über das, was wir auch etwa hier tun, nur den Kopf schütteln können. Diese Stimmen sind auch ein Teil von uns und sie haben auch ihren Sinn. Aber sie sollen uns nicht daran hindern, wirklich die Nähe Gottes aufzusuchen. Sie sollen uns nicht blind machen für das, was Gott zwischen die Zeilen unseres Lebens aus Liebe schreiben will. und was wir eben nur aus der Nähe erkennen können. Sie sollen uns nicht abhalten, unser Lied zu singen, in dem unser Leben klingt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.